Es passierte vor ein paar Monaten am Ravensburger Landgericht in Deutschland. Ein 50-jähriger Angeklagter musste sich wegen verschiedenen Einbrüchen verantworten. Und sein Geständnis war sehr speziell. Ja, ich werde es wohl gewesen sein. Und dann erklärte er, dass er seit seiner Jugend den Teufel sowohl sehe, als auch höre und von ihm Anweisungen erhalte, was er tun solle. Ein typischer Fall von Schizophrenie, würde jeder Psychiater sagen, oder? Möglicherweise ja, aber was, wenn mehr dahinter steckt? Wir leben in einer Gesellschaft, die sich sehr schwer damit tun, die Existenz des Teufels zu akzeptieren. Viele Leute sagen, ja, es gibt einen Gott. Und ich glaube, dass es einen Gott gibt. Aber wenn es um den Teufel geht, dann negieren sie seine Existenz. Der berühmte Schriftsteller C.S. Lewis, der auch Narnia geschrieben hat, hat auch noch ein Buch dazu darüber geschrieben, Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Ein ganz spannendes Buch. Wer hat es schon gelesen? Ganz spannend. Und er schreibt unter anderem, es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Zwei Extremen. Wenn du nicht glaubst, dass du einen Feind hast, hast du verloren. Und wenn du seine Macht nicht richtig einschätzt und Angst vor ihm hast, hast du auch verloren. Sun Tzu, ein chinesischer General und Militärstratege, vor 500 Jahren vor Christus hat er gelebt, hat ein Buch geschrieben, Die Kunst des Krieges. Und er hat geschrieben, wenn du dich und den Feind kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du dich selbst kennst, doch nicht den Feind, wirst du für jeden Sieg, den du erringst, eine Niederlage erleiden. Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht unterliegen. Viele Kämpfe im Verlauf der Weltgeschichte wurden verloren, weil man den Feind nicht gekannt oder unterschätzt hat. Falsch eingeschätzt. Du musst den Kampf, den Feind kennen, um den Kampf siegen zu können. Ein afrikanischer Pastor hat mal gesagt, der Teufel ist deshalb so erfolgreich in Europa, weil es ihm gelungen ist, die meisten Menschen davon zu überreden, dass es ihn gar nicht gibt. Doch woher kommt denn das Böse in dieser Welt, wenn es den Bösen gar nicht gibt? Jesus malt uns kein romantisches Bild über diese Welt und über unser Leben, sondern ein ganz realistisches Bild. Auch im Vater unser Gebet. Er spricht von Schuld und Sünde, er spricht von Versuchungen und er spricht am Schluss von diesem Gebet auch vom Bösen. Wir beten ja in diesem Gebet am Schluss und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Immer wieder in der Bibel ist von dem Bösen die Rede. Zum Beispiel im 1. Johannesbrief 5,19 heißt es, wir wissen, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Wer ist denn der Böse? Viele Menschen glauben, ja, es gibt einen guten Gott und einen bösen Gott und die sind auf Augenhöhe. Das stimmt so nicht. Der Böse ist Teil der Schöpfung, ist nicht der Schöpfer. Als Gott die Engel schuf, gab es auch einen Engel, Luzifer, ein Lichtengel. Und wie allen anderen Geschöpfe hat Gott auch ihm die Freiheit gegeben, sich Gott zu unterordnen und ihm nachzufolgen oder nicht. Und er hat sich dagegen entschieden. Und Gott musste ihn und seine Untertanen, die andere Engel, vom Himmel runter schicken. Und seitdem ist er der Widersacher, der Teufel, der Feind Gottes. Und er hasst alles, was Gott liebt. Deshalb hasst er auch uns und versucht uns von Gott wegzubringen. Er wollte angebetet werden wie Gott. Und heute noch versucht er, dass wir Gott nicht anbeten, sondern ihn. Es gibt zwei Reiche, das Reich Gottes und das Reich dieser Welt, wo der Böse regiert. Wir Menschen wurden von Gott erschaffen und bei der Schöpfung hat Gott uns Menschen die Herrschaft über die Welt anvertraut. Hat gesagt, herrscht über die Erde. Aber was ist passiert? Durch den Ungehorsam, durch die Rebellion haben die Menschen dem Feind diese Herrschaft abgetreten. Und seitdem regiert der Böse über diese Welt. Zwei Reiche, das Reich Gottes, das mit Jesus so richtig angebrochen ist, und das Reich dieser Welt, wo der Feind regiert. Und er will, dass immer mehr Menschen unter dieser Herrschaft kommen. Er will die Menschen versklaven, er will sie dazu bringen, dass er angebetet wird. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus gekommen ist und hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Mit mir ist das Reich Gottes richtig angebrochen. Das Reich Gottes breitet sich immer mehr aus. Es wächst immer mehr, bis das Böse für immer überwunden wird. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus. Wir müssen nicht für immer unter der Macht des Bösen leiden. Irgendwann wird das Böse ein Ende haben. Im 1. Johannes 3,8 lesen wir, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Was für eine gute Nachricht. Dazu ist Jesus gekommen. Und wenn wir beten, erlöse uns von dem Bösen, dann realisieren wir, dann erkennen wir, wir haben einen Feind. Und wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Dieses Leben hier ist nicht einfach ein Spaziergang. Nein, es gibt einen geistlichen Kampf. Wir haben einen Feind, der will uns zum Fall bringen. Und wir können nur dann Sieg erringen, wenn wir den Feind erkennen und seine Strategien durchschauen. Das Böse bekommt in der Bibel verschiedene Namen und Titel. Was gibt es so für Titel und Namen in der Bibel für den Bösen? Lügner. Lügner oder Vater der Lüge, ja? Wie? Feind. Der Feind? Was? Satan? Teufel, Diabolos, der Durcheinanderbringen, der Widersacher, Schlange. Die alte Schlange oder Drache, genau. Was gibt's noch? Brüllende Löwe. Ganz viele Bezeichnungen, die darauf hinweisen, wer er ist und wie er ist. Im 1. Petrus 5, 8 bis 9 heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Das heißt, wir haben einen Feind, aber wir können ihn im Glauben widerstehen. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, wenn wir sagen, ich glaube, Jesus, dass du der Befreier bist, der Sieger bist, dann können wir auch dem Feind widerstehen. Der Böse, der Teufel ist der Böse in Person. Er hat Macht über die Welt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir ihm nicht zu viel Macht zugestehen. Er ist nicht allmächtig, er ist nicht allwissend und er ist nicht allgegenwärtig. Das ist nur Gott. Das heißt, er will uns täuschen, dass wir glauben, er hat alle Macht. Das stimmt so nicht. Er brüllt wie ein Löwe, um uns Angst zu machen, aber er hat keine Zähne mehr. Er ist nicht allwissend, er kann nicht einfach so meine Gedanken lesen, nur Gott kann das. Er weiß nicht alles. Aber durch seine Armee von Dämonen hat er viel Information und das ist ein alter Kerl, oder? Er hat viel Lebenserfahrung, oder? Deshalb erweckt er den Eindruck, dass er alles weiß. Er weiß nicht alles und er ist auch nicht überall gegenwärtig. Das ist nur Gott. Aber durch seine bösen Geister ist er in der ganzen Welt präsent. Wir müssen aufpassen, dass wir ihm nicht zu viel Macht zugestehen und keine Angst vor ihm haben. Aber was will der Böse? Was sind seine Absichten? Er will angebetet werden. Das ist sein Wunsch. Und deshalb hasst er Lobpreis. Wenn wir Gott und Jesus anbeten, das kann er nicht ausstehen. Warum? Weil jedes Mal, wenn wir Gott loben, sagen wir, Tabin, du bist ein Loser, du hast verloren. Wir beugen unsere Knie nicht vor dir, sondern allein vor Gott. Er will uns von Gott entfernen. Er will uns im Vertrauen auf Gott, unserem Vater, verunsichern. Er will, dass wir uns von Gott distanzieren. Er will, dass wir glauben, dass Gott nicht wirklich gut mit uns ist. Er will uns versklaven. Das ist seine Absicht. Neben seinen Absichten müssen wir auch seine Strategien und Waffen kennen. Der Zweite Weltkrieg konnte deshalb von den Alliierten gewonnen werden, weil sie etwas Schlaues gemacht haben. Wer von euch hat schon mal von Enigma gehört? Enigma, wisst ihr, was das ist? Das war eine spezielle Maschine, um Funksprüche der Deutschen zu verschlüsseln, damit die Feinde nicht wussten, was die miteinander kommunizieren, oder? Aber die Briten haben eine Technik herausgefunden, um diese Geheimbotschaft zu entschlüsseln. Und das bedeutete, sie konnten Millionen von Funksprüchen entschlüsseln während dem Krieg und so konnten sie die Strategien und die Waffen des Feindes durchschauen. Und deshalb konnten sie schlussendlich gewinnen. Und was hier der Fall war, so ist es auch wichtig, auch im geistlichen Kampf, dass wir die Strategien des Feindes durchschauen. Und der Apostel Paulus sagt, seine Taktiken, seine Strategien sind euch nicht unbekannt. In der Bibel finden wir heraus, was seine Strategien sind. Es gibt immer wieder Personen in der Bibel, die in einer persönlichen Konfrontation mit dem Feind standen. Ich habe euch ein paar Beispiele so mitgebracht. Eva, Hiob, David und Josua. Und anhand von diesen Personen will ich euch zeigen, einige Strategien vom Feind. Fangen wir mit Eva an. Satans Zielscheibe war der Geist, ihr Geist. Satans Waffe, Lügen. Er kommt zu Eva und stellt Gottes Wort in Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Er ersetzt nachher das Wort Gottes und sagt, ihr werdet nicht sterben. Er will alles tun, damit wir dem Wort Gottes keinen Glauben schenken. Und was will er damit? Seine Absicht ist, wir sollen Gottes Willen nicht mehr erkennen können. Er will Verwirrung stiften in unseren Gedanken. Es geht um den Kampf der Gedanken. Und wenn ihm das gelingt, dann kann er uns angreifen. Aber wir können uns wehren. Und was ist unsere Verteidigungswaffe? Das inspirierte Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Das heißt, es ist so wichtig, das Wort Gottes zu lesen, zu kennen, auswendig zu lernen, zu verinnerlichen, zu studieren und es anzuwenden. So können wir immer wieder, wenn der Teufel uns angreift mit seiner Waffe, mit der Lüge, können wir sagen, es steht geschrieben. Und so oft greift er deine Identität an und sagt, du bist nicht genug oder weiß ich was. Und dann musst du kommen mit dem Wort Gottes und sagen, aber es steht geschrieben im Wort Gottes, das bin ich. Ich bin ein Kind von Gott, ich bin kein Sklave mehr, ich bin frei. So oft kommt er mit Lügen über Gott, Gott sei nicht gut, Gott sei nicht großzügig, Gott sei nicht vertrauenswürdig. Und dann musst du kommen mit dem Wort Gottes, musst es auswendig können, wo es steht, Gott ist ein guter Vater und er gibt uns nur Gutes. Lügen sind eine große Waffe, aber wir haben das Wort Gottes als Verteidigungswaffe. Er ist nicht nur Vater der Lüge, sondern er ist auch der Zerstörer. Wenn es ihm nicht gelingt, unseren Geist anzugreifen, uns im Geist zu schaden, geht er weiter und seine Zielscheibe ist der Körper. Wir sehen das beim Hiob. Er konnte seinen Geist nicht kaputt machen, aber er kommt und greift seinen Körper an und seine Waffe sind die Leiden. Er bringt Krankheit und er will, dass wir uns gegen Gottes Willen auflehnen. Gerade wenn wir leiden. Oh Gott, warum lässt du das zu? Ich verstehe dich nicht. Und es besteht die Gefahr, dass wir uns von Gott auflehnen und sagen, puh, so ein Gott, nein, lieber nicht. Das ist Satans Strategie, das ist seine Absicht. Das erlebt auch Paulus, oder? Das heißt, ein Diener des Satans ist gekommen mit einem Dorn im Fleisch. Ich weiß nicht genau, was das ist. Er hatte vielleicht Augenprobleme oder keine Ahnung, wir wissen nicht genau. Aber der Diener des Teufels hat ihn immer wieder geplagt, körperlich. Und er hat ein paar Mal gebetet, Gott, mach das weg, mach das weg, mach das weg. Und was sagt ihm Gott? Lass dir an meine Gnade genügen. Wenn du schwach bist, bin ich stark. Wenn du dich so schwach fühlst, kann ich meine Kraft ganz besonders in dir zeigen. Gottes Gnade, wenn wir an seiner Gnade festhalten, dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist, dann können wir auch in Zeiten, wenn wir körperlich angegriffen werden, Sieg erlangen. Weiter David. Satans Zielscheibe war sein Wille. Was denkt ihr, was war die größte Sünde von David? Wir sagen schnell, der Ehebruch von Bathsheba und der Mord von Uriah. Aber das war nicht die größte Sünde. Da ist ein Mann gestorben. Aber er hat eine andere Sünde begangen, die dazu geführt hat, dass 70 Menschen gestorben sind. Wisst ihr, was für eine Sünde das war? Satan verführte ihn dazu, das Volk zu zählen. Was ist daran so schlimm? Er verführte ihn dazu, stolz zu werden. Bin ich aber ein starker König? Keiner von mir hat so viele Soldaten gehabt. Keiner von mir hat so viele Untertanen gehabt. Schau mal, wie viele du überhaupt hast. Stolz. Er wurde stolz. Und das führte dazu, dass so viele Menschen sterben mussten. Und das ist Satans Absicht, wenn er uns mit Stolz angreift. Wir sollen uns von Gottes Willen unabhängig machen. Jedes Mal, wenn du Gott ungehorsam bist, ist ein Zeichen der Unabhängigkeit, ein Zeichen des Stolzes. Ich weiß, was Gott von mir, ich will aber. Aber wir können dem widerstehen. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist unsere Verteidigung. Er hilft uns, wenn wir uns Raum geben in unserem Leben, er hilft uns, demütig zu sein. Und immer wieder zu beten, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Dein Wille geschehe. Und in Jakobus 4,7 lesen wir auch, ordnet euch Gott unter, dem Teufel widersteht, dann wird er von euch fliehen. Ja, er greift uns ein, aber wenn wir uns Gott unterordnen, wenn wir uns unter der Autorität von Gott stellen, dann haben wir Autorität über den Teufel. Dann können wir ihm befehlen, verschwind im Namen von Jesus und er muss fliehen. Dann haben wir Vollmacht über ihn, wenn wir uns Gott unterordnen. Aber das Problem ist, dass oft wir nicht bereit sind, uns Gott 100% zu unterordnen. Dass ich immer noch sage, aber ich will aber das. Ich weiß, was du von mir willst, aber ich will das andere. Und dann verlieren wir Autorität. Weiter gibt es noch ein ganz spezielles Beispiel. Das vierte Beispiel, Josua, nicht der das Land Kanaan eingenommen hat, sondern der hohe Priester Josua. Habt ihr auch schon mal gehört von ihm? Es gibt eine ganz spannende Geschichte, eine Szene, die spielt sich im Himmel ab. Im Gerichtssaal Gottes. Gott ist der Richter, der Ankläger ist der Teufel und der hohe Priester in schmutzige Kleider ist der Angeklagte. Und der Teufel kommt und sagt, schau mal den Josua. Der ist so sündhaft und so dreckig. Warum? Weil er als Hohepriester die Sünde des ganzen Volkes auf sich nehmen musste beim Opfern, oder? Und er klagt ihn an. Und hier sehen wir, wie der Feind versucht, unser Herz und unser Gewissen anzuklagen. Und was will er? Wir sollen uns von Gott verurteilt fühlen. Wenn wir Gott ungehorsam waren, hat er wie eine Angriffsfläche und sagt, ja, bist du aber ein guter Christ? Und du sagst, du folgst Jesus nach? Und er kommt mit Anklagen, du hast schon wieder gesündigt und weiß ich was. Zuerst will er uns zur Sünde verführen und nachher kommt er und klagt dich so richtig an und verdammt dich. Und kennst du das? Nicht? Ich schon. Aber wisst ihr, was es in der Bibel steht? Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Und wir müssen uns unterscheiden zwischen die Überführung durch den Heiligen Geist. Das gibt mir Hoffnung, dass ich etwas verändern kann in meinem Leben. Und die Verurteilung des Teufels, das bringt mich zur Verzweiflung. Das bringt mich dazu, dass ich mich von Gott entferne und denke, ich habe keine Chance mehr, ich bin verloren, ich bin kein guter Christ, es ist fertig mit mir. Es ist wichtig zu unterscheiden. Der Heilige Geist überführt, aber der Teufel klagt uns an. Und wenn der dich schon wieder anklagt morgen, wenn er dich schon wieder verdammt, wenn er dich glauben, wenn er will, dass du glaubst, dass du nichts bist und dass du nichts wert bist und dass du nichts kannst, widerstehe ihm im Glauben und sag, das stimmt nicht, das stimmt nicht, du hast eine Waffe. Der Sohn Gottes, der sich für uns verwendet, das heißt hier nämlich im 1. Johannes 2,1, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Wenn der Teufel dich anklagt, du hast einen Anwalt und der steht für dich, der verteidigt dich und sagt, weißt du was, ich habe für alles bezahlt. Es ist alles schon erledigt. Ich habe die Strafe auf mich genommen. Schweig, Teufel, verschwind, du hast nichts mehr zu sagen. Wir müssen lernen, dem Teufel zu widerstehen, wenn wir angeklagt werden. Aber es ist schon so, nicht eingestandene Sünden sind wie ein Brückenkopf für den Teufel, um uns angreifen zu können. Deshalb schreibt uns der Apostel Paulus im Epheserbrief 4,27, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ja, wie kann denn das passieren? Er schreibt das Christen. Kann ich als Christ dem Teufel Raum in meinem Leben geben? Der Heilige Geist wohnt ja in mir. Offensichtlich. Wie passiert das? Wenn wir Epheser 4 dort lesen, finden wir einige Hinweise. Durch Lügen, durch Stehlen, durch Zorn, durch unreines Gerede, durch einen nicht vergebungsbereiter Geist, durch Verleumdung. Hast du das gewusst? Wenn du nicht bereit bist, jemanden zu vergeben, gibst du dem Teufel Raum in deinem Leben. Wenn du lügst und stillst, gibst dem Teufel Raum in deinem Leben. Warum? Weil er der Vater der Lüge ist. Wenn du andere verleumdest, dann gibst du dem Teufel Raum in deinem Leben, weil er der Verleumder ist. Durch diese Werke bekommt der Feind wie das Anrecht, uns zu schaden. Welche ist die Zielscheibe des Feindes in deinem Leben im Moment? Ist es vielleicht dein Geist, deine Gedanken, dein Körper, dein Wille, dein Gewissen? Wie greift er dich an? Was für Waffen verwendet er? Es ist wichtig, dass du das weißt, weil dann kannst du anders damit umgehen. Die Gefahr des Feindes ist real. Aber wisst ihr was? Wir sind dem Feind nicht einfach so ausgeliefert. Wisst ihr, was wir beten? Wir beten hier, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, befreie uns, bewahre uns, errette uns von dem Bösen. Das beten wir. Schon im Alten Testament hat Gott einen Befreier, einen Erlöser angekündigt. Wisst ihr, wer er ist? Jesus Christus ist der Erlöser. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Er ist gekommen, um die Sklaven durch sein Leben freizukaufen. Weißt du, du warst Sklave beim Teufel und er hat dich so durch sein Tod am Kreuz, durch sein Blut, hat er dich freigekauft. Er ist gekommen, um all das Böse in uns zu entfernen. Die Sünde, die uns überhaupt unter der Herrschaft des Teufels gebracht hat. Er hat alles auf sich genommen am Kreuz, die Sünde, das Böse, damit wir frei werden können. Und wenn du zu Jesus kommst und sagst, ich will unter deiner Herrschaft kommen, dann kannst du frei werden und dann kannst du Sieg erleben über das Böse. Das heißt in Johannes, 1. Johannes 5, 4, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Durch den Glauben an Jesus Christus können wir diese Welt und den Feind besiegen. Der Böse ist seit dem Kreuz ein besiegter Feind. Wir kämpfen nicht um zu siegen, sondern wir kämpfen vom Sieg her. Jesus hat unsere Kämpfe schon gekämpft, er hat schon gesiegt. Wir müssen nicht, boah, und jetzt muss ich schauen, wie ich den Feind besiegen kann. Nein, er ist schon ein besiegter Feind. Das heißt in Kolosser 2,15, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das ist bereits passiert. Jesus ist Sieger. Halleluja. und mit ihm auch wir. Wenn wir uns zu Jesus stellen, wenn wir ihn als unseren Befreier und als unser Herrscher annehmen, dann sind wir mit ihm auch Sieger über Teufel, Sünde und Tod. Er hat uns bereits erlöst und doch beten wir, erlöse uns von dem Bösen. Warum? Wir sagen, lass uns deine Erlösung jeden Tag erfahren. Bewahre uns, beschütze uns jeden Tag vor den Angriffen des Teufels. Jesus betet in Johannes 17, 15, ich bitte nicht, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Solange wir in dieser Welt leben, sind wir mit dem Bösen konfrontiert. Aber ist es nicht gut zu wissen, Jesus betet für mich, er betet für dich. Vater, bewahr ihn, bewahr sie vor dem Bösen. Und seine Gebete werden auf jeden Fall erhört, nicht wahr? So gut zu wissen, Jesus betet für uns. Ja, wir leben in dieser Welt, wir haben einen Feind, wir haben einen geistlichen Kampf, aber wir sind nicht einfach so ausgeliefert. Derjenige, der in uns ist, ist stärker als der, der gegen uns ist. Und wir haben auch eine Waffenrüstung bekommen. Lest Epheser 6. Wir dürfen sie anziehen und wir können uns wehren. Diese Bitte, erlöse uns von dem Bösen, erinnert uns auch, dass wir keine Einzelkämpfer sind. So oft denke ich, ich muss es schaffen. Nein, wir sind Teil einer großen Truppe, einer Armee, wo Jesus der Oberst ist. Und deshalb ist es wichtig, dich in eine Truppe einzufügen. Dass du sagst, ich bin Teil davon, die sind meine Verbündete. Oder wenn, ich war nicht im Militär, aber ich habe mir sagen lassen, wenn du in einer Truppe bist, dann kannst du dich darauf verlassen, deine Mitsoldaten, die wären bereit, das Leben für dich zu lassen. Ich hab mal Martin gefragt, er war Kommandant im Militär. Du weißt das genau. Ich habe ihn ausgefragt, was würde passieren, wenn einer verwundet ist auf dem Feld? Und er hat mir gesagt, die anderen würden alles tun, um ihn in Sicherheit zu bringen, um ihn zu retten. Die würden sogar ihr Leben riskieren. Und so ist es auch bei uns. Wir brauchen Verbündete. Wir brauchen Leute, die sagen, hey, ich bin bereit, für dich zu kämpfen, alles zu geben, wenn es hart auf hart kommt. Hast du solche Verbündete? Deshalb brauchen wir die Gemeinde. Deshalb brauchen wir auch eine Kleingruppe, wo wir im Alltag miteinander kämpfen können. Erlöse uns von dem Bösen, beten wir. Nicht einfach erlöse mich von dem Bösen. Wir brauchen einander. Wir können es nicht leisten, uns zu isolieren. Allein hast du keine Chance, aber zusammen sind wir eine starke Truppe mit Jesus als Oberst. Und wenn wir uns mit dem Feind und mit seinen Strategien beschäftigen, dann besteht schon die Gefahr, wie C.S. Lewis am Anfang gesagt hat, dass wir uns übermäßig und auf einer ungesunden Weise mit ihm beschäftigen. Wir müssen nicht Schatten bekämpfen, sondern das Licht anzünden. Deshalb endet das Vaterunser nicht mit dem Bösen, nein, es geht weiter. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Blick auf Gott, unseren Vater im Himmel. Wir bleiben nicht beim Bösen stehen. Wir müssen ihn kennen und seine Strategien durchschauen. Aber wir schauen zurück und beten unseren Vater an. Wir loben ihn, wenn wir sagen, denn dein ist das Reich. Du wirst eh siegen. Deine Herrschaft wird sich ausbreiten und das Böse vertilgen. Dein ist die Kraft. Nur aus deiner Kraft können wir überhaupt überwinden. Und die Herrlichkeit. Es kommt der Tag, da werden wir deine Herrlichkeit sehen. In Ewigkeit. Wir blicken weiter. Wir beten dieses Gebet so lange, bis wir in der Herrlichkeit sind, bis wir in der Ewigkeit sind. Bis an dem Tag, wo es heißt, in Offenbarung 12, 10 bis 11, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Der Tag kommt und wir können überwinden. Wie? Durch das Blut des Lammes, durch Jesus Christus. Durch das Wort unseres Zeugnisses, indem wir das Wort Gottes nehmen und das Wort bezeugen Und indem wir unser Leben nicht lieben bis in den Tod, wir sagen, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und solange wir immer noch unser Leben lieben und alles nur noch sich um uns dreht, dann sind wir in Gefahr. Weil er greift uns immer wieder an. Aber wenn ich eh tot bin, wenn ich nicht mehr lebe, sondern Christus lebt in mir, dann sage ich, okay, ich bin eh tot. Christus lebt in mir und er ist Sieger. Und das Gebet Vater unser endet mit Amen. Das ist nicht einfach eine Floskel oder okay oder Ende der Durchsage, sondern Amen bedeutet, das, was ich gesagt habe, das ist zuverlässig und wahr und treu. Es soll so sein, ich bestätige und bekräftige, was ich zuvor gebetet habe und ich bin bereit, das, was ich gebetet habe, auch in meinem Leben umzusetzen. Amen? Amen. Amen. Lasst uns beten. Danke, Vater im Himmel, für deine Zusagen, für dein Wort. Danke, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, der Erlöser. Jesus, wir preisen deinen Sieg am Kreuz. Wir preisen deine Auferstehungskraft. Wir loben dich. Du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren, und wir stellen uns deiner Herrschaft unter. Wir ordnen uns dir unter und wir widerstehen dem Teufel, so muss er von uns fliehen. Du bist Sieger, Jesus. Und wir beten gemeinsam, erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So sei es. Amen.